Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Spiritualität. Begrüßt Sie Ines Schröder. In der Schule des Moses, so heißt die Reihe, die wir mit Pater Hans Burb schon jetzt in einigen Teilen betrachtet haben. Heute ist der vierte Teil an der Reihe mit der Überschrift Eine große Mission in zerbrechlichen Händen. Dazu begrüße ich jetzt Pater Hans Burb. Er ist Exerzitienmeister im Haus St. Ulrich in Hochaltingen und wird uns jetzt mehr zu dieser Sendung, zu dem Thema sagen. Grüß Gott, Pater Burb.
Grüß Gott, Frau Schröder.
Dann Ihnen direkt das Wort und wir freuen uns auf die Gedanken dazu.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben am Schluss letztes Mal noch gesagt, wie kann man Führer zu neuen Horizonten werden, wenn sie einen nie herausgefordert haben. Wir haben ja betrachtet, wie Mose 40 Jahre immer den gleichen Trott täglich gegangen ist bis zum Brunnen, sich hingesetzt hat und abends wieder nach Hause gelaufen mit seinen Herden. Eines Tages, nach 40 Jahren, wagte er den Schritt über die Steppe hinaus. Er nahm also Neuland unter dem Pflug, könnte man sagen. Und da begegnete er Gott. Und deshalb vielleicht kurz noch den Gedanken: Der Gott des brennenden Dornbusches, dem er begegnet ist, hat drei grundsätzliche Merkmale. Der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und Jakobs, nach Exodus 3,6, spricht aus dem Dornbusch. Und zwar: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Es geht also um die Erklärung der tiefsten Freundschaft von Seiten Gottes. Freundschaft Abraham, Isaak und Jakob. Er hatte einen Bund geschlossen mit diesen dreien, mit Abraham und mit seinen Söhnen, mit seinen Nachkommen. Und es gibt eine unzerstörbare Verpflichtung, der Gott sich nicht entziehen kann, weil das seiner Treue widerspräche. Er hat einen Bund geschlossen, den er nicht bricht. Gott ist sich selbst treu. Und das besagt dieses Wort: Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er steht zu dieser Freundschaft, zu diesem Freundschaftsbund. Und er nimmt das auch nicht zurück, wenn dabei viel Versagen auch zwischen diesen Leuten und gegenüber Gott liegt. Das ist eine unzerstörbare Verpflichtung für Gott. Er ist absolut treu. Das drückt einmal diese Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch aus. Und Moses muss sich nun mit seiner Vergangenheit versöhnen, denn er ist der Nachkomme dieser drei Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Und es ist wichtig, dass er diese drei als seine Vorfahren annimmt und dass er alle annimmt, die zu diesen Leuten, zu diesen Nachfahren gehören. Also, dass er ganz Israel, das ihn ja vor 40 Jahren verraten hat, die ihn also zurückgestoßen haben, dass er sie alle annimmt, dass er sich mit ihnen versöhnt. Das ist gemeint, wenn Gott sich im Dornbusch dem Mose offenbart als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott steht zu seinem Bund und Mose ist ein Nachkomme und Gott steht zu diesem Bund, der auch bei Mose noch gilt. Ein Bund, den er über diese drei Vorfahren mit seinem ganzen Volk geschlossen hat. Gott also ist treu, auch wenn der Mensch untreu ist. Mose ist 40 Jahre gleichsam davongelaufen. Er ist 40 Jahre außerhalb seines Volkes gewesen. Er wollte von diesem Volk nichts mehr wissen. Gott führt ihn zurück zu seinem Volk. Gott ist treu zu seinem Bund, auch diesem Mose gegenüber, der treulos war, der nichts mehr wissen wollte von diesem Volk. Das ist also dieser Ausdruck, das ist gemeint. Wenn Gott sich ihm offenbart als der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, da geht es um die Versöhnung mit seinem Volk, den Nachkommen dieser drei Väter. Dann nennt Gott seinen Namen: Ich bin der, der ich bin. Also Gott beschreibt selbst, wer er ist. Es geht jetzt bei dieser Offenbarung im brennenden Dornbusch um das Geheimnis Gottes, den man nie fassen kann. Niemand kann Gott beschreiben. Niemand kann Gott so erklären, dass jeder das weiß. Ich kann nur irdische Dinge erklären, sichtbare Dinge, die in unserem sinnenhaften Umfeld sind. Aber dieser unbegreifliche Gott, reiner Geist, das ist ein Geheimnis, das wir nicht fassen können. Und dieser Gott lässt sich nicht in eine Definition einsperren. Also so im Sinne von, man kann Gott erklären, also praktisch erkennen, wer er ist. Sondern dieser Gott, er lässt das Tor offen, sodass wir uns immer mehr in sein unerschöpfliches Geheimnis vertiefen können. Wir kommen also nie an ein Ende mit der Betrachtung, Gott, wer bist du? Wer bist du für mich? Ja, wer bist du überhaupt? Das geht eine ganze Ewigkeit, denn dieser Gott ist unendlich. Ich bin der, der ich bin. Ja, du brauchst für deine begrenzte Erkenntnis eine Ewigkeit, um diesen unbegreiflichen, ewigen, unendlichen immer tiefer zu erkennen und zu lieben. Es gibt also keine Umschreibung für Gott. Diesem Gott muss man, müssen wir so sagen, wie es Moses geschehen ist, muss man barfuß sich nähern. Nicht nur ohne Sandalen ist gemeint, so ist auch geistig gemeint, sondern auch ohne die Schuhe des Verstandes. Wenn jemand mit seinem begrenzten Verstand Gott erkennen will, nicht, dann wird er ihn nie erkennen. Das haben wir ja gerade gesagt. Mit unserer Begrenztheit können wir nicht den Unbegrenzten umschreiben und erkennen, durchschauen. Denn wenn er nicht, so wie bei den Gottheiten der Heiden, wenn er nicht aus Holz oder Edelmetall dargestellt werden kann, ist es genauso unmöglich, ihn in ein begrenztes menschliches Wort oder ein Bild des Denkens oder in einen Begriff einzusperren, einen begrenzten Begriff. Unsere Worte sind ja alle begrenzt. Ja? Jeder hat eine bestimmte Vorstellung von einem Wort. Jeder. Gott überragt all diese Begriffe endlos weit. Gott kann man genauso wie das Feuer des Dornbusches vom Horeb nicht greifen oder einsperren, weil er alle Gestalten zerbricht. Nur wer sich vom Feuer des Dornbusches hat anzünden lassen, der ist fähig, in das Geheimnis des göttlichen Lichtes hineinzugehen. Wer sich von diesem Feuer des Dornbusches, dieser Liebe Gottes, hat anzünden lassen, der vermag, immer tiefer in das Geheimnis Gottes, des göttlichen Lichtes, hineinzufinden. Also die Weisen und Klugen dieser Welt, die sind unfähig. Weisen und Klugen sind gemeint die Supergescheiden, die meinen alles zu erkennen. Das sind die, wo sagen, was ich nicht sehen kann, was ich nicht fassen kann, das glaube ich nicht. Das sind die Supergescheiden. Die werden also nichts erkennen, gar nichts. Wer all diese Grenzen übertreten kann, der ist ein Mystiker. Der erkennt, dass der göttliche Name, ich bin der Seiende, über allen Namen ist und kein Begriff ihn ausdrücken kann. Gott muss sich uns offenbaren. Ich kann ihn nicht mit dem Verstand durchdringen. Ich glaube, das ist wichtig. Das drückt dieses Wort aus, dass Gott für sein Sein, für sein Wesen eigentlich sagt, aus dem brennenden Dornbusch. Und ein drittes, im brennenden Dornbusch offenbart sich der freie und befreiende Gott. Also Gott ist kein irgendwie himmlisches Wesen, so von Zeitlichkeit, wie so bei den Göttern, nicht der Heiden, sondern er ist der Gott der Geschichte der Menschen. Den christlichen Gott muss man begegnen. Den kann man nicht ausdenken. Den muss man erfahren. Und zu viele, die sich Christen nennen, haben ihn nur ausgedacht. Sie sind ihm nie begegnet. Sie haben ihn nicht erfahren. Und deshalb fallen sie vom Glauben ab. In Exodus 3,7 heißt es, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihre laute Klage gehört. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen. Ein Gott, der nach seinem Volk schaut, der sein Volk sieht und hört, der ihm zu Hilfe kommt, der ihm begegnet. Das ist der Gott des brennenden Dornbusches. Also, Gott öffnet seine Wunden vor seinem Freund Mose. Seine Wunden. Er leidet mit seinem Volk. Es sind seine Wunden. Er bekennt, wie ihn die Knechtschaft seines Volkes berührt. Und das muss uns auch ganz tief ins Herz gehen. Er drückt das sehr deutlich aus. Er sagt es, wie ihn die Knechtschaft seines Volkes berührt. Genauso berührt ihn das Leid eines Menschen. Ihr Leid, mein Leid, was immer es ist. Das ist dieser Gott des brennenden Dornbusches. Ja? Und er zeigt dem Mose auch einen und seinen Befreiungsplan, wie er nun dieses geschändete Volk aus der Macht der Ägypter herausführen will. Und so etwas, wissen Sie, so einen Plan, das ist natürlich ein Geheimplan, so etwas zeigt man nur seinen Freunden. Gott also ist es, der die Initiative ergreift, nicht der Mensch. Er erzählt ihm von seinem Schmerz. Also Gott erzählt dem Mose von seinem Schmerz. Gott öffnet sein Herz vor Mose und bekennt das Leiden seines Volkes. Eine wunderbare, wunderbare Aussage des Wortes Gottes. Gott war nicht taub für die Klage der Unterdrückten. Er blieb nur einfach still, um auf den besten Moment zu warten. Mose erkennt jetzt, dass die Befreiung nicht sein Erfolg ist, sondern Gottes Erfolg. Es handelt sich um eine tiefe, radikale Bekehrung bei Mose. Er wollte ja von dem Volk nichts mehr wissen. Aber jetzt versteht er. Der Gott im brennenden Dornbusch, der Gott am Horeb, ist ein freier Gott und ein befreiender Gott. Und jetzt schauen wir auf Mose. Ihm wird eine große Mission in seine zerbrechlichen Hände gelegt. Und wir müssen das Wort Gottes immer hören, auch auf uns selbst hin. Welche große Mission hat Gott mir im Lauf meines Lebens oder vielleicht im Besonderen einmal irgendwann im Leben in meine zerbrechlichen Hände gelegt? Also Gott vertraut dem Mose nun eine rettende Mission an. Er will diesen Schwächling jetzt gebrauchen für seinen Befreiungsplan. Gott sagt, komm nicht näher heran beim brennenden Dornbusch. Zieh deine Schuhe aus, komm nicht näher heran, der Ort ist heilig. Und jetzt sagt er ihm, geh jetzt, geh, ich sende dich nach Ägypten. Ich, dieser Gott, sende dich, Mose, nach Ägypten. Und so ein Wort kann auch einmal an uns ergehen und ergangen sein. Aber vorher musste Mose zum Dornbusch kommen. Er musste in das Feuer selbst eintreten. Er musste seine Hindernisse ablegen. Und er musste selbst zur glühenden Kohle werden, der das Volk erhält und es führt, dass er in der Finsternis und in Gefängnissen, in der Dunkelheit der Ungerechtigkeit jammert. Das heißt, Mose musste hier seinem Gott begegnen, der ihn verändert, der ihn von seinem Flammen und Feuer der Liebe durchdringt, der seine Feigheit von ihm nimmt. Und erst dann kann er gesendet werden. So bereitet Gott auch jeden von uns vor. Wir weichen manchmal zu schnell irgendeiner Reinigung aus, wo es uns gar nicht passt. Schwierige Situationen, die oft eine Vorbereitung sind für einen Plan, den Gott mit uns hat. Und deshalb gilt es immer wieder hinzuhören. Immer wieder diesem Gott des brennenden Dornbusches begegnen, im Gebet, in den Sakramenten, wo es wirklich zu einer ganz persönlichen Begegnung kommt, damit wir fähig werden, seine persönliche Sendung an uns, an jeden Einzelnen, auch erfüllen zu können. Also Mose identifiziert sich nun mit dem Heilsplan Gottes. 40 Jahre lang hat Mose aus eigener Initiative gehandelt in der Wüste. Und vor 40 Jahren hat er ebenfalls aus eigener Initiative gehandelt. Er hat den Ägypter damals umgebracht, Sie erinnern sich, nicht? Und wollte so auf diese Weise mit seiner Kraft sein Volk befreien. Das ging schief. Sie haben ihn angeklagt und er musste fliehen. Jetzt muss er sich mit dem Plan Gottes abstimmen, jetzt. Er handelt nicht mehr aus eigener Initiative, sondern er identifiziert sich mit dem Befreiungsplan Gottes. Und dieser Plan Gottes, der will nicht Einzelne retten, sondern dieser Plan Gottes will das ganze Volk retten. Und da mal wieder die Frage an jeden von uns: Ist es meine Sehnsucht, diese Sehnsucht Gottes, ist das auch meine Sehnsucht, dass alle Menschen gerettet werden und nicht bloß ein paar, die mir irgendwie nahestehen? Ja? Hier wird es ganz klar. Der Plan Gottes will nicht Einzelne retten, sondern er will das ganze Volk retten. Und das muss auch unser Plan sein. Das muss unsere Sehnsucht sein in unserem Beten, in unserem Leben, in unserem Apostolat. Vor seiner Arbeit, bevor Mose also jetzt handelt, muss er zuerst kommen. Er muss sich zuerst Gott nähern. Er muss sich zuerst von Gott entzünden lassen, damit er fähig wird zu gehen und im Heilsplan Gottes mitzuarbeiten. Manche machen den Fehler, dass sie von Gott angerührt sind, Gott begegnet sind und dann gleich loslegen und auf die Menschen losgehen und dann vielleicht enttäuscht sind, dass die Menschen sich nicht interessieren. Sie vergessen, dass sie zuerst jetzt Zeit brauchen, zuerst zu Gott kommen müssen, zu Jesus kommen müssen, sich auch in den ganzen alltäglichen Situationen von ihm reinigen lassen müssen, vorbereiten lassen müssen, auch im Gebet. Sie müssen sich ihm nähern, sich von ihm entzünden lassen. Und dann erst sind sie fähig, eine Sendung auszuführen. Aber jetzt kommt etwas. Und da möchte ich Sie einladen, in Ihr eigenes Herz hineinzuhören. Überlegen Sie noch einmal, was ist wohl oder war wohl die Sendung Gottes in meinem Leben? Was war meine Berufung? Was wollte Gott von mir oder was will er noch von mir? Je nachdem, wie alt ich bin und wo ich stehe. Und nun schauen wir einmal auf die Reaktion des Mose. Und Sie werden merken, dass wir darin uns selber wieder entdecken, unsere eigenen Ausreden. Wenn Gott etwas von uns will, das kann im Sinn einer Berufung fürs ganze Leben sein, das können ein Ding sein, so besondere Aufträge, so wie bei Mose. Er war schon 80 Jahre alt und jetzt bekommt er einen besonderen Auftrag. Gott will etwas Besonderes von mir. Also es kann Verschiedenes sein. Und jetzt hören Sie mal, indem Sie Ihr Leben sich vor Augen stellen, wo glaubte ich, von Gott gerufen zu sein, etwas Bestimmtes zu tun oder irgendwo bestimmt hinzugehen und dort etwas, ja, vielleicht anzufangen, je nachdem, wie der Ruf ging. Da werden Sie merken, dass Sie auch in sich diese Ausreden des Mose entdecken. Mose hat nun ernsthafte Zweifel, dass er den nächsten Schritt überhaupt gehen kann, ohne von Pharao ermordet zu werden. Die haben ihn ja gesucht, die wollten ihn ja umbringen, weil er den Ägypter umgebracht hatte. Darum ist er ja geflohen. Also er hat ernsten Zweifel, ob er überhaupt geht und dann, ob er überhaupt lebendig zurückkommt. Denn diese Gefahr bestand, dass er festgenommen wird und ermordet wird in Ägypten. Die Annahme des göttlichen Auftrages ist also äußerst gefährlich. Das kann auch für Sie und mich gelten. Und deshalb verweigert Mose es und versucht zu entwischen, diesem Plan Gottes, dieser Sendung Gottes auszuweichen, indem er eine lange Liste von Einwänden und Ausreden aufzählt. Und schließlich hat er jetzt wieder ein normales Leben aufgebaut in der Wüste. 40 Jahre lang, er hat sich stabilisiert, jeden Tag zwar das Gleiche, eintönig, er hat Frau und Kinder, hat Arbeit, Religion von ihrem Schwiegervater, er hat eigentlich Ruhe und eine gesicherte Zukunft, indem er Schafe schor. Also, was er mit 80 Jahren wünschte, war sicher, so die letzten Jahre, Tage in Frieden leben zu können. Und jetzt kommt Gott mit einem neuen Auftrag. Es gab also keinen logischen Grund, alles wieder zu riskieren in dem Alter, um das Wenige, was er ja jetzt hatte, wieder zu verlieren. Er erwartete nichts mehr vom Leben. Und deshalb verweigerte Mose, der ja ein Flüchtling aus Midian war, Er verweigerte, an diesem Auftrag Gottes mitzuarbeiten, als Gott ihn ruft, und er bringt vielfältige Ausreden vor. Und die müssen sich einmal auf der Zunge vergehen lassen, weil sie ganz sicher merken, dass sie die gleichen Ausreden auch bei sich haben können. Vielleicht Ausreden, die wir vielleicht sogar oft in unserem Leben Gott entgegengehalten haben und vieles verpasst haben oder nicht ausgeführt haben, was Gott von uns wollte. Die erste Ausrede ist die eigene Unfähigkeit. Ja, das kann ich nicht. Ja, da bin ich nicht vorbereitet. Ja, mit Leuten zu reden über das Evangelium oder mit Jesus, das kann ich alles nicht. Seht, wir haben da alle möglichen Ausreden. Eben unsere Unfähigkeit. Mose glaubte nicht, was er hörte, nämlich was Gott ihm gesagt hat, dass er ihn sendet. Mose meint, Gott hätte den falschen Kandidaten gewählt. Und deshalb heißt es in Exodus 3,11, wo Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen könnte? Nicht, wer bin ich? Ich, ein Schäfer von Midian, wie soll der zum Pharao gehen? Und dann zweitens bin ich gesucht. Und wenn er fragt, also Mose fragt ja, wer bin ich? Wenn er also diese Frage stellt, wer bin ich? Dann deutet er eigentlich an, dass er ein echtes Identitätsproblem hat. Wer bin ich? Ich weiß überhaupt nicht, wer ich bin. Er war 40 Jahre am Hof der Ägypter. Er weiß nicht, ist er ein Israelit oder ist er ein Ägypter oder ist er ein Midianiter oder was ist er denn? Er hat ein Identitätsproblem. Und überlegen Sie mal selber, wissen Sie, wer Sie sind? Haben Sie eine innere Sicherheit? Er hat ja diese wichtigste Frage seiner Existenz nie geklärt. Und so wusste er 80 Jahre nicht, wer er war. Und deshalb verneinte er, anzuerkennen, wozu er auf diese Welt gekommen ist, nämlich um sein Volk aus der Gewalt der Ägypter zu befreien. Dazu ist er als einziger gerettet worden im Binsenkörbchen. Also er verneinte, dass er dazu geboren sein soll. Andererseits fühlt er sich dem Pharao auch unterlegen. Er ist ja in die Stille der Wüste geflohen, und er ist dort nicht gereift. Es heißt, wir haben es ja letztes Mal betrachtet, er hat jeden Tag den gleichen Trott gehabt. Nichts Neues, langweilig, eintönig. Er ist eher noch mehr verwirrt und sein Leben verbittert, und alle seine Illusionen sind ausgetrocknet. Das kann auch in unserem Leben sehr wohl an verschiedenen Stellen des Lebens so gewesen sein oder sein oder noch sein. Also Mose erinnert wiederholt an sein Versagen, das ihn das ganze Leben entmutigt hat. Und diese Frustration hat die Berufung des Befreiers ausgelöscht. Also diese Berufung als Befreier des Volkes, sich zu sehen. Es war von Gott her schon ein Risiko, eine solche heikle Mission einer solchen Person anzuvertrauen, die er überhaupt nicht wusste, wer sie war. Ja, und da merken wir wieder, dass Gott das Kleine und Unscheinbare, ja, vielleicht oft das Einfältige benutzt, um Großes zu tun. Weil die Großen viel zu viel überlegen, zu viel nachrechnen und dann sich nicht trauen, etwas zu unternehmen. Er braucht Menschen, die ein Risiko eingehen, aber eben nicht im Vertrauen auf ihre Kenntnisse, sondern im Vertrauen auf den, der sie sendet, der ihnen Auftrag gibt. Aber was wir sind oder auch nicht sind, ist für Gott kein Hindernis, um sein Werk zu verwirklichen. Gott sieht nicht, was wir sind, sondern er sieht, was wir mit seiner Macht werden können. Und ich denke, jeder von uns kann im Rückblick seines Lebens das bestätigen, dass er dann von Gott geführt worden ist zu Dingen, die er sich überhaupt nie zugemutet hätte, auch im Nachhinein nicht, wo er nur staunen kann, was Gott durch meine Kleinheit, Begrenztheit eigentlich bewirkt hat im Reiche Gottes oder in der Welt. Also sein Vertrauen befähigt uns selbst zu achten und ermutigt auch zu sein, das zu tun, was für unsere Kräfte unmöglich ist. Das Vertrauen Gottes zu uns, das befähigt uns, dass wir uns selbst achten, dass wir den Mut haben zu tun, was für unsere Kräfte eigentlich unmöglich ist. Und deshalb sagt Gott in Exodus 3,12, ich bin mit dir. Das ist die Kraft. Ich bin mit dir, Emmanuel. Das ist also das Team, kann man sagen. Gott und Mensch, immer vereint. Jesus sagt ja, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Und das ist dieses Team, Gott und Mensch, ist ein unzerstörbares Gesetz der Heilsgeschichte. Nicht wir. Und Gott macht es auch nicht allein, sondern immer mit uns. Das ist sein Heilsplan. Gott sagt nicht, ich werde es an deiner Stelle machen, sondern er sagt, ich bin mit dir. Und zusammen werden wir das Volk Israel befreien. Also Gott wertet ihn mit seinem Vertrauen auf. Und das gilt auch für Sie und mich. Das war also die erste Ausrede, seine Unfähigkeit. Und die kennen wir. Oh, das kann ich nicht. Wie schnell sagen wir so ein Wort? Oh, das kann ich nicht. Wenn Gott uns sendet, darf dieses Wort nicht über unsere Lippen kommen, sondern dann gehen wir mit Gott, machen den ersten Schritt und dann den nächsten. Und jetzt kommt die zweite Ausrede, wo Mose gleichsam zu Gott sagt, Herr, das ist dein Problem. Exodus 3,13. Also man könnte es vielleicht so ausdrücken, gut, sagt Mose, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Und da werden sie mich fragen, wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen? Also, er gibt gleichsam den Trumpf an Gott zurück. Ich weiß ja gar nicht, wie du heißt. Was soll ich denen sagen? Also, er hat den Namen für Gott nicht. Also, folglich kann er die Mission auch nicht erfüllen. Das kann ja irgendein Gott sein, dem man sich nicht verlässt. Also seinen Identitätsmangel, wer bin ich, hat er nun an Gott weitergegeben. Statt zu sagen, wer bin ich, fragt er sich jetzt, wer bist du, Gott? Und Gott antwortet ihm, ich bin der, ich bin da. Und er fuhr fort, so sollst du zu den Israeliten sagen, der, ich bin da, hat mich zu euch gesandt. Jahweh also, das ist mein Name für immer. Und so wird man mich nennen in allen Generationen. Exodus 3,14. Also Gott offenbart dem Mose seinen Namen. Gott gibt sich dem Menschen hin, damit dieser über ihn verfügen könne. Denn wissen Sie, wenn ich den Namen eines Menschen kenne oder sage, dann weiß ich etwas von ihm. In dem Namen steckt sein Wesen. Also den Namen zu sagen, ist ja jene Selbsthingabe, die sich dann denen zur Verfügung stellt, die ihn anrufen. Wenn ich meinen Namen einem sage, dann erkläre ich mich bereit, wenn er mich mit dem Namen ruft, auf ihn zu hören, ihm Antwort zu geben. Wenn jemand sagt Hallo, dann fühle ich mich nicht betroffen. Ich bin kein Hallo. Aber wenn Sie irgendwo ganz fremd sind und plötzlich hören Sie hinter sich Ihren Namen rufen, dann werden Sie vielleicht schrecklich erschrecken, je nachdem, in welcher Situation Sie sind. Wer kennt mich da? Ja? Den Namen kennen heißt, wer kennt mich? Name steht für mein Sein. Also, Gott gibt sich dem Menschen. Gott lässt sich anrufen. Gott verpflichtet sich zu antworten. Das heißt es, wenn Gott uns seinen Namen kundtut. Also sich zur Antwort verpflichten, wenn er angerufen wird, das ist die Konsequenz. Und so, wenn ich jemand meine ganze private Telefonnummer zum Beispiel gebe, dann kann er anrufen, wann er will. Und so löst Gott den Einwand des Mose, der sagt, ich kenne ja deinen Namen nicht. Was soll ich den Israeliten sagen, wer mich geschickt hat? Ich weiß das ja gar nicht. Also auch diese Ausrede hat Gott gelöst. Es kommt die dritte Ausrede. Die anderen sind schuldig. In Exodus 4,1 Da sagt Buße, was aber, wenn sie mir nicht glauben und wenn sie nicht auf mich hören, sondern wenn sie sagen, Jahwe ist dir nicht erschienen. Also Mose ist also noch sehr verletzt von der Zurückweisung seines Volkes vor 40 Jahren, als sie ihn anzeigten und er fliehen musste. Sein eigenes Volk, ja. Und Mose macht eigentlich hier zwei Fehler. Erstens einmal, statt zu sagen, Herr, sie werden dir nicht glauben, sagt er mit Groll, sie werden mir nicht glauben. Denn sie haben ihn damals eigentlich verraten und haben ihm nicht geglaubt, dass er es gut meint. Und sie werden es auch jetzt nicht tun. Also die Vergangenheit dieses Ausgestoßenseins holt ihn immer noch ein. So im Sinne, nie hat ihm jemand geglaubt, so ungefähr. Das ist der eine Fehler. Der zweite Fehler, den er macht, sein Schmerz verbietet ihm, das Volk zu achten. Und mit diesen Leuten, die ja nicht befreit werden wollen, als er es vor 40 Jahren probiert hat, mit diesen kann man nichts anfangen. So ungefähr dürfte seine Antwort gewesen sein. Also es lohnt sich nicht, für dieses Volk sich anzustrengen. Er glaubte nicht an die Veränderung der anderen, dass die in den 40 Jahren sich verändert haben, dass ein neues Volk heraufgewachsen ist. Also er verurteilte die anderen, also sein Volk. Er sperrte gleichsam sein Volk ein und erwartete keinerlei Verbesserung. Er sperrte sie ein in seine Vorstellung, die taugen nichts, die hören nicht auf mich, die wollen nichts wissen. Der Schatten seines Versagens machte ihn also unfähig, es noch einmal zu versuchen. Gleichsam so, Herr, vergiss nicht, dass ich völlig versagt habe vor 40 Jahren, als ich etwas für diese Leute versuchte zu tun. Ich bin nicht die geeignete Person. Und Gott fragt ihn dann in Exodus 4,2, was hast du da in der Hand? Und er antwortet, einen Stab. Da sagte Jahwe, wirf ihn auf die Erde. Mose warf ihn auf die Erde. Da wurde der Stab zu einer Schlange. Und Mose wich vor ihr zurück. Der Herr aber sprach zu Mose, streck deine Hand aus und fasse sie am Schwanz. Er streckte seine Hand aus und packte sie. Da wurde sie in seiner Hand wieder zu einem Stab. Und so, sagt Gott, sollen Israeliten dir glauben, dass dir Jahwe erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Jakobs und der Gott Isaaks. Nun, Mose war schon 40 Jahre an diesen Hirtenstab gewöhnt. Es war sein Hirtenstab. Und dieser Stab hat ihm gedient, die Schafe durch die Wüstenwege zu führen. Er hat gar nicht gemerkt, dass er die 40 Jahre eigentlich ein Noviziat gemacht hat, eine Vorbereitungszeit. Die Kraft, die ihm da zugeflossen ist in den 40 Jahren, hat er nicht gemerkt. Er hat sie auch noch nicht entdeckt. Die ist in diesem Symbol des Stabes zum Ausdruck gekommen. Seine neue Kraft. Gott lässt uns unseren Stab entdecken, mit welchem wir die Probleme besiegen können. Ein Bild, ein Symbol. Auf den Stab stützt man sich. Mit dem Stab geht man. Mit dem Stab verteidigt man sich. Er ist wichtig. Ja? Und so bereitet uns Gott durch alle möglichen Widrigkeiten vor auf das, was er mit uns vorhat, damit wir alle Schwierigkeiten besiegen können. Der Stab war ein Symbol dafür. Ja? Wenn Gott alle Probleme selber lösen würde, dann wäre das eine Abwertung der menschlichen Fähigkeiten. Der Mensch würde überflüssig, er würde unsicher. Gott hilft uns, den Stab unserer menschlichen Fähigkeiten zu entdecken, damit wir die Freude haben, zu beweisen, dass wir fähig sind, über das hinauszugehen, was wir uns vorgestellt haben. Also ein wunderbares Symbol. Er hat diesen Stab immer bei sich gehabt. Es war immer der gleiche. Und auf einmal merkt er, als das plötzlich zu einer Schlange wurde, vor der er zurückschreckte, also etwas Machtvolles, da merkte er, es war das Symbol, was für eine Kraft ihm in diesen 40 Jahren doch zugeflossen ist, die er gar noch nicht gemerkt hat. Und so erleben wir auch in unserem religiösen Leben, oft in dem Stillen des Alltags, wo gar nichts Besonderes geschieht, wo wir auch in unserem Beten und mit unserem Verhältnis zu Gott eigentlich nicht den Eindruck haben, dass da besondere Erlebnisse sich ereignen, sondern dass sogar alles so alltäglich ist, auch unser Beten, alles. Und auf einmal, wenn wir eine Aufgabe anfassen oder bekommen, merken wir plötzlich, wie wir über uns hinauswachsen, wie wir plötzlich auch Fähigkeiten und Kräfte haben, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben, was uns also zugeflossen ist, wie wir plötzlich von Gott begeistert sind, wie wir plötzlich über Gott reden können. Nicht? Also ein wunderbares Symbol. Gott bereitet uns vor, aber wir selber erkennen oft noch gar nicht die Kraft, die uns von Gott zugeflossen ist, in verschiedenster Weise, ganz gleich, um was es geht. Das ist das Symbol des Stabes bei Mose. Also Mose mit seinem abgenützten Stab ist fähig, ein ganzes mächtiges Reich durchzuschütteln. Das Reich der Pharaonen. Worauf wir noch achten müssen ist, der Wunderstab ist fähig, sich in eine verräterische Schlange zu verwandeln. Also eine Gabe oder eine Fähigkeit, die können auch ja, zu einem Gift werden. Verräterische Schlange, die beißt und tötet. Ja? Also auch wir können unsere Fähigkeiten dann auch missbrauchen, heißt das. Wenn man sie nicht am Schwanz packen kann, dieses Symbol. Nun, alle Gaben Gottes, alle Charismen, bringen eine Gefahr mit sich. Die großen Tugenden sind geprägt von hohem Interesse mit tiefen Begrenzungen. Ja, noch mehr. Die schlimmsten Fehler sind fast immer die Erbschaft eines Exzesses der höchsten Fähigkeiten. Also, dass gerade dort, wo wir ganz besondere Fähigkeiten haben, dass wir oft gerade die missbrauchen und die größten Fehler unseres Lebens begehen. Also auch diese Ausrede, dass er das nicht kann, und die hat ihm Gott widerlegt, indem er ihm seine Kraft gezeigt hat, die er inzwischen bekommen hat. Die vierte Ausrede ist, ich stottere. Exodus 14. Aber bitte, Herr, ich bin keiner, der gut reden kann. Weder gestern noch vorgestern, noch seitdem du mit deinem Knecht sprichst. Mein Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Also jetzt hat er wieder eine Ausrede, eine weitere. Ich kann nicht reden. Die kennen Sie ja vielleicht auch. Also Moses verwechselt die Dinge. Und wir auch. Er ist ja nicht berufen, große Reden zu halten. Das hat er Gott gar nicht gesagt. Sondern er sollte eine konkrete Tat ausführen. Sein Volk befreien. Und er entschuldigt sich, dass er nicht reden kann. Sehen Sie, und so entschuldigen wir uns oft vor Evangelisierung, dass wir sagen, wir können nicht mit den Leuten reden, aber wir können das Evangelium leben. Gott verlangt die Tat. Und vielleicht nicht das Wort, das ich nicht habe. Und wir reden uns heraus, wir könnten nicht reden. Verstehen Sie? Genau dasselbe. Und dann überlistet Gott den Mose in Exodus 4,11, wer hat dem Menschen den Mund gegeben und wer macht ihn, macht taub oder stumm, sehend oder blind, doch wohl ich Yahweh. Also, was ist dann dein Problem, Mose? Wenn Gott sagt, ich mach doch das alles. Also Gott überrascht ihn in Exodus 7,1, indem er sagt, hiermit mache ich dich für den Pharao zum Gott. Also er gibt eine unheimliche Kraft. Dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Du sollst alles sagen, was ich dir auftrage. Dein Bruder Aaron soll es dem Pharao sagen und der Pharao muss die Israeliten aus seinem Land fortziehen lassen. Also Gott gibt ihm ein Sprachrohr. Jetzt hat er auch diese Ausrede nicht mehr. Das ist wunderbar. Wenn es so ist, ist es auch für uns, dass wir manches nicht können. Wir haben einen Auftrag, sind vielleicht Pfarrgemeinderatsmitglied, haben einen besonderen Auftrag in der Pfarrei, wo sie sagen, oh, das kann ich nicht. Das müssen sie auch nicht können. Sie suchen sich Leute, sie suchen sich verschiedene Aarons in ihrer Pfarrei, die das können und laden die ein und bitten sie, dass sie das machen. Das ist ihre Aufgabe. Das ist Mose Aufgabe. Also keine Ausrede, das kann ich nicht. Es gibt Leute, die es können und die suchen sie sich. Keine Ausrede. Gottes Antwort ist genauso wunderbar wie überraschend. Er schickt also keinen Engel mit glühender Kohle, um seine Zunge zu befreien, weil er sich schwer tut mit Reden, sondern er gibt ihm einen Bruder mit, der sein Defizit ergänzt. Gott nimmt also unsere Mängel normalerweise nicht weg, wichtig, sondern er gibt uns Brüder und Schwestern, damit sie uns helfen, unsere Mängel zu ergänzen. Dafür haben wir die. Aber wir sind ja manchmal zu stolz, den Dienst der anderen in Anspruch zu nehmen. Wir wollen alles selber machen. Und damit verbauen wir vieles im Reiche Gottes. Wir sind ein Leib in Christus. Was ich nicht kann, kann der andere. Aber ich muss ihn auch darum bitten. Also je mehr Begrenzungen wir haben, umso mehr Aarons brauchen wir, die es besser machen als wir. Also eine Person mit einer großen Mission hat große Tugenden, aber ist auch mit furchtbaren Defekten beladen. Also Grenzerfahrung. Jede große Fähigkeit hat einen Schatten. Das werden Sie immer merken. Wo jemand große Fähigkeit hat, hat er auch irgendwo einen Schatten. Wir sollten also mit anderen in Beziehung treten und unsere Gaben sollen sich mit den anderen ergänzen. Und jetzt kommt die letzte Ausrede, nämlich, ich will nicht gehen. Also jetzt hat er nichts anderes mehr, also sagt er, ich will nicht. Mose merkt, dass Gott alle seine Ausreden eigentlich aus dem Weg räumt und nun zeigt er sich Gott gegenüber mutig. Ohne zu stottern plötzlich, verspielt er sein letztes Blatt und weist alles ab in Exodus 4,13. Aber bitte, Herr, schick doch einen anderen. Fertig. Also er weiß um die Notwendigkeit der Befreiung, aber er fühlt sich unfähig. Also, seine Begründungen waren nur Ausdruck eines doppelten Problems. Zum einen war er nicht bereit, sein Leben zu riskieren. Das war ja die Gefahr. Der Pharao hat ihn ja gesucht, um ihn umzubringen. Er war nicht bereit, sein Leben zu riskieren, obwohl Gott ihn sendet. Zum anderen hat er Angst, nach Ägypten zurückzukehren oder als jemand betrachtet zu werden, der vor dem Gericht geflohen ist. Also ein Flüchtiger. Ein Feigling. Er möchte lieber ein sesshaftes Leben führen und Schafe weiden, als das Leben eines unermüdlichen Pilgers zu führen, der sich auf den Weg ins gelobte Land macht. Das Land von Milch und Honig interessiert ihn nicht. Schafe scheren, das ist ungefährlich im Vergleich zur Befreiung der Unterdrückten. Also er wollte sich nicht wieder in die Gefahr begeben. Er hatte Angst vor einem erneuten Scheitern Und wie oft ist das in unserem Leben, dass wir nichts Neues wagen, weil wir einmal irgendwo gescheitert sind? Hier haben wir einen ganz klaren Hinweis, wie wir handeln sollen, nicht wie Mose. Schließlich war er ja schon 80 Jahre alt, nicht? Auch das ist manchmal eine Ausrede für uns. Er traut sich sogar, Gott zu sagen, was Gott zu tun hat, nämlich er soll einen anderen suchen. Überall wirst du einen finden, der Befreier werden will. Mose also ist ein Gesandter. Es ist nicht seine Sache, sondern die der göttlichen Initiative. Er ist Gesandter. Geht nicht um ihn. Er hat die Mission nicht gewählt. Sein Antlitz begann nun, das Licht des Gottes vom Horeb zu reflektieren. Und nun kann man Folgendes sagen: Gott hat gesiegt, ohne dass Mose verloren hat. Das ist die Art Gottes. Er sagt nicht, Edge, ich habe gesiegt. Nein, er hat gesiegt, aber ohne dass Mose verloren hat. Mose also kämpfte bis zum Ende, aber sein Gegner war viel stärker, Gott. Es war nutzlos, weiter gegen die Weisheit zu diskutieren und dieser unendlichen Macht Gottes zu widerstehen. Mose übergibt sich bedingungslos, weil das Feuer der Liebe ihn mit Vertrauen begleitet hat. Gott hat Mose getroffen, ohne dass Mose besiegt war. Wenn wir Gott besiegen, dann verlieren wir. Aber wenn der Herr uns besiegt, sind wir nicht besiegt. Das ist das Schöne. Gott geht so sanft und so liebevoll mit uns um. Wenn wir unseren Plan gegen Gottes Plan richten, dann wird der Sinn unseres Lebens verloren gehen. Und unsere Geschwister haben niemand, der die frohe Botschaft verkündet, dass die Knechtschaft beendet ist und Gott wiederkommt, um sein Volk zu besuchen. Wir verhindern ihre Befreiung, wenn wir nach unserem Gutdenken handeln, nach unserem Willen, nach unserem Sinn. Der Herr braucht uns mit allen unseren Begrenzungen, mit allen unseren Schwächen, denn durch sie kann er seine Macht offenbaren. Und so entscheidet sich Mose nun doch, nach Ägypten zu gehen und das Risiko auf sich zu nehmen, eine neue Zukunft aufzubauen. Als Moses heimkommt, erfährt er, wie auch sein Schwiegervater, ein Greis, also ein alter Mann, von Weisheit erfüllt, Mose sofort glaubte. Er hält ihn nicht zurück, sondern antwortet, sicherlich, deine Brüder sind viel wichtiger als meine Schafe. Ich weiß noch nicht, was ich morgen tun werde, weil ich niemanden habe, der meine Schafe weidet. Aber das ist mein Problem. Dein Problem, Mose, ist ein anderes. Jeder ist verantwortlich für die eigene Sendung. Jeder. Jitro also, der Priester von Midian, der Schwiegervater des Mose, erpresste Moses nicht, sondern unterstützt und ermutigt ihn. Das ist noch viel erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass er der Diener eines anderen Kultes, einer anderen Religion war. Und doch erkennt er, dieser Jitro, die Echtheit der Berufung seines Schwiegersohns. Und aus all dem können wir schließen, nur jenseits der Steppe kann ich den Gott meiner Väter finden. Also wenn ich neue Schritte wage in meinem Leben, meinem Alltag, kann ich den Gott meiner Väter finden. Gott ist so unfassbar wie das Feuer selbst, das sich offenbart im Geheimen und sich verbirgt im Offenbaren. Gott ist der, der ist. Und er wird immer so sein. Er ist der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Er hat Vertrauen zu mir und teilt mir seine Gefühle mit, um eine Freundschaft zu beginnen. Gott ist es, der immer die Initiative ergreift, um sein Volk aus der Knechtschaft zu befreien, auch jeden von uns. Also nicht ich ergreife die Initiative, Gott, ich muss hören. Gott ist größer als alle meine Widerstandskräfte. Gott verwirft meinen Hirtenstab nicht, sondern lässt mich entdecken, was ich vorher noch nicht wusste, was mir inzwischen an Kraft von Gott her zugeflossen ist. Deshalb vertrauen Sie diesem Gott, der Sie sendet, und weichen Sie nicht zurück.
Dankeschön, Pater Hans Burr, für diesen Vortrag. Und am Ende, wie jedes Mal in der Sendung, da bitten wir Sie noch um Ihren priesterlichen Segen für uns alle, dass wir diesen Weg gehen können, die uns auch der Mose lehrt.
So segne euch und nehme euch alle Ausreden weg, wenn Gott sich ruft. Der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Vielen Dank und vergelt's Gott. Liebe Grüße nach Hochalting.
Segne's Gott.
Dankeschön.
Bitte sehr.
Und für alle, die jetzt zugehört haben, vielleicht nicht die ganze Sendung hören könnten, Sie können beim CD-Dienst sich eine CD bestellen unter der 08328 921120 oder gehen Sie auf unsere Internetseite www.horeb.org. Dort können Sie in Kürze die Sendung auch herunterladen und sich nochmal anhören, weitergeben, wie auch immer Sie möchten. Der CD-Dienst ist eine deutsche Telefonnummer, falls Sie jetzt nicht in Deutschland sind, einfach die 0049 vorwählen und dann weiter mit der 8328 921 120. Ihnen alles Gute auf Ihrem Weg mit dem Herrn und alles, ja, was Sie brauchen, das wünscht Ihnen Ines Schröder.